Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Hat jemand eine Idee, was hier zu sehen ist? Das ist Dothan oder zumindest was von Dothan übrig geblieben ist. Luther übersetzt es die Stadt Dothan. Damals waren Städte etwas kleiner, wir würden wahrscheinlich das Dorf sagen. Bekannt ist dieser Ort, weil Josef hier im Brunnen gesessen hat und darauf gewartet hat, dass er verkauft wird. Aber es geht heute Morgen nicht um Josef. Einige Jahrhunderte später saß auch Elisa in diesem Ort in der Falle. Der hatte so ein richtiges Problem. Und was macht Gott? Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen, wenn ihr sie dabei habt. Es geht um 2. Könige 6 ab Vers 14. Die Situation hatten wir ja eben schon von Dietmar gehört. Die Aramäer wollten den König Israels überfallen. Ihr Problem waren die Geheimdienstaktivitäten des Propheten Elisa, alias 007, der diese Überfälle immer wieder angekündigt hat. Und dann hat irgendwann der Aramäerkönig, also die Aramäer sind eine syrische Gruppe, der syrische König gesagt, jetzt wird erstmal der Elisa einkassiert, damit er uns nicht immer dazwischen funkt. Da sandte er, also der König der Aramäer, Pferde und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin. Und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Die müssen ja mächtig Respekt vor dem Elisa gehabt haben, nicht? Die wollten doch nur einen friedlichen Propheten abholen und dann rücken die mit dem ganzen Heer auf und umzingeln dieses Dorf. Und dann geht's weiter, als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Da sprach der Knecht zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir jetzt tun? Vielleicht geht's euch auch so wie mir. Mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, war, Mensch, Gehasi, du hast so viel mit Gott erlebt, hast du es immer noch nicht kapiert? Aber das ist nicht ganz fair. Zum einen wissen wir gar nicht, ob es Gehasi war. Gehasi hat wirklich viel vorher schon erlebt, aber ein paar Verse vorher wurde der in Quarantäne gesteckt. Nicht wegen Corona, sondern wegen Lepra, das war noch schlimmer. Und sein Name taucht erst in Kapitel 8 wieder auf. Wir wissen nicht, welcher Diener in dieser Zeit beim Elisa war. Aber es geht auch gar nicht darum, wie dieser Diener hieß, was der mit Gott erlebt hatte oder nicht erlebt hatte. Die Frage ist doch, wie ist das bei mir? Ich habe doch schon so viel mit Gott erlebt. Ich habe Wunder erlebt, wie er in meinem Leben eingegriffen hat, wie er Gebete beantwortet hat. Und dann kommt da ein Problem und statt mich daran zu erinnern, was ich alles mit Gott erlebt habe, sehe ich nur dieses feindliche Heer, das die Stadt umzingelt und vergesse total, was Gott alles kann, was er für Möglichkeiten hat. O weh, was sollen wir nur tun? Diesen Ausspruch des Dieners, den habe ich selber auch schon so oft gesagt. Dabei erinnert, nein, ich muss sagen, dabei ermahnt uns Psalm 105. Ja, fragt nach dem Herrn und nach seiner Stärke, kommt immer wieder vor sein Angesicht, sucht seine Nähe. Erinnert euch an die Wunder, die er getan hat, an die erstaunlichen Zeichen, die er geschehen ließ und an die Urteile, die er sprach. Aber weil uns das so schwer fällt, weil wir mit Scheuklappen durch den Tag laufen und nur das Problem sehen, das vor uns steht und vergessen, was wir mit Gott erlebt haben, deshalb ist das so unheimlich wichtig, dass wir uns gerade in schweren Zeiten, gerade da, wo Probleme sind, treffen, um füreinander, miteinander zu beten, aber auch, um uns gegenseitig zu ermutigen, um uns daran zu erinnern, was wir schon alles mit Gott erlebt haben. In dem Psalm heißt es, erinnert euch an die Wunder, die er getan hat. Und dann geht es weiter in Vers 16 des Bibeltextes. Er, damit ist Elisa gemeint, sprach, fürchte dich nicht. Die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Ups, da ist doch gar keiner. Da sind doch nur die Soldaten der Aramäer. Wer soll denn den Elisa jetzt beschützen? Ein unbewaffneter, wehrloser Prophet gegenüber einem ganzen Heer, bewaffnet bis an die Zähne mit dem Auftrag, Elisa zu entführen. Und bitte verurteilt den Diener nicht. Er hat doch recht. Da ist niemand zu sehen. Die Situation ist hoffnungslos. Und wie oft stecken wir in Situationen, die hoffnungslos aussehen, wo wir keine Hilfe in Sicht haben. Aber der Knackpunkt ist, der Diener beachtet nur, was er sehen kann und vergisst, dass diese Welt aus mehr besteht, als was unsere Augen sehen. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Der Diener war ja gar nicht blind. Aber mit unseren Augen können wir halt nur die Hälfte der Realität sehen. Man könnte hier sagen: Herr, öffne ihm die Augen, damit er die Dinge sieht, die er eigentlich gar nicht sehen kann. Ich möchte das mal so ausdrücken. Ich möchte es mal vergleichen, unsere Welt hat zwei Dimensionen. Da sind die Dinge, die wir sehen können, die wir anfassen können. Tisch und Stuhl und Stativ und so weiter. Aber wir wissen alle, da gibt es auch Dinge, die können wir nicht sehen. Schuld, Vergebung, Ereignisse, die plötzlich da sind und die wir nicht so wirklich beschreiben können, die wir nicht erklären können. Wir wissen, wir haben einen Gott, mit dem wir reden. Und wir wissen, dass er antwortet. Und wir erleben, dass er handelt. Aber sehen und erklären können wir ihn nicht. Und Paulus betont immer wieder, dass diese unsichtbare Realität, dass die viel wichtiger ist als die Dinge, die uns so umgeben. Damit meine ich nicht, dass die sichtbaren Dinge schlecht oder unwichtig wären. Als Gott diese sichtbare Welt geschaffen hat, da hat er am Schluss gesagt, es ist alles sehr gut, Note 1. Und trotzdem sagt Paulus, wir dürfen nicht vergessen, dass da noch eine unsichtbare Realität ist und dass diese zweite Dimension es sein soll, die unser Denken bestimmt. Er schreibt im Kolosserbrief: Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen, zur sichtbaren Welt gehört. Und wenn man diese Verse im Zusammenhang liest, dann sieht man sofort, mit Himmel meint er nicht die Zukunft im Jenseits, sondern er meint diese Gegenüberstellung Himmel oder Erde. Er redet davon, dass da eine sichtbare und eine unsichtbare Realität um uns rum ist. Und genau diese unsichtbare Realität, die bekommt der Diener des Elisa hier zu sehen. Und dann geht der Bericht weiter. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, am Anfang hatte ich ein Bild gezeigt, wo von der Bergspitze runter auf die Ausgrabung fotografiert ist. Hier sehen wir vom Tal aus diesen Hügel, auf dem das Heer und die Engel gewesen sein müssen. Was ist da passiert? Dieser Knecht bekommt für einen kurzen Augenblick einen Blick in die unsichtbare Welt. Die Dinge, die man eigentlich mit menschlichen Augen nicht sehen kann, die sind für ihn plötzlich sichtbar. Real waren sie ja schon vorher, aber eben nicht sichtbar und ihm deshalb nicht bewusst. Er sieht hier auf das, was Elisa meint, wenn er sagt, da sind viel mehr Engel um uns her, die uns beschützen, als alle Soldaten der Aramäer zusammen. Und ich bin überzeugt, das war keine Fata Morgana. Das ist auch kein Gleichnis oder märchenhafte Ausschmückung. Wie das mit den feurigen Wagen zu verstehen ist, will ich jetzt mal an dieser Stelle nicht beurteilen oder offen lassen. Aber ich bin überzeugt, der Diener konnte tatsächlich für einen Moment die Dinge sehen, die es wirklich gibt, die aber für unsere Augen unsichtbar sind. Das glaube ich deshalb, weil er nicht der Einzige ist, dem das so ging. Denken wir an Jesaja 6, wie Jesaja beobachtet, wie die Engel im Himmel Gott bedienen. Denken wir an Stephanus, Apostelgeschichte 7, der einen Blick in den Himmel bekommt, wo Jesus zur Rechten Gottes sitzt. Und nicht nur in der Bibel wird das so beschrieben, das gibt es auch heute noch. Ich habe vor einiger Zeit eine E-Mail bekommen von Freunden, die in der islamischen Welt unterwegs sind. Und da war eine Muslima, die erzählte, wie sie im Traum Jesus begegnet ist, wie Jesus mit ihr geredet hat. Und alle ihre Freunde, mit denen sie darüber reden wollte, haben gesagt, du spinnst. Und jetzt kam sie zu den Ausländern, zu den Westlern und hoffte, dass die ihr erklären können, wer dieser Jesus ist. So etwas kommt in der islamischen Welt ganz häufig vor, dass Menschen Jesus begegnen. Es gibt diese unsichtbare Welt, ihre Auswirkungen sind unübersehbar. Und der Diener des Elisa hatte das Privileg, für einen kurzen Augenblick in diese unsichtbare Welt zu gucken. Jetzt sagt ihr vielleicht, das ist ein bisschen komisch. Können wir uns nicht vorstellen, kann man nicht erklären. So wirklich erklären kann man das tatsächlich nicht. Und ich weiß, die Vergleiche, die ich jetzt benutze, die hinken. Aber ich denke, sie können uns vielleicht helfen, zu verstehen, dass man tatsächlich Dinge sehen kann, die man nicht sehen kann. Wer von euch ist überzeugt, dass es radioaktive Strahlung gibt? Einige. Und die haben auch Auswirkungen. Kann man radioaktive Strahlung sehen? Die meisten sagen nein, außer diejenigen, die sich an den Physikunterricht in der Schule erinnern. Da gab es so ein Gerät, das nennt sich Nebelkammer. Damit kann man unsichtbare Strahlung sehen. Ich habe leider kein Bild von einer Nebelkammer, aber ich habe ein Bild von Radiowellen. Jemand hat nach dem gleichen Prinzip wie die Nebelkammer Radiowellen sichtbar gemacht. Wir wissen alle, Radiowellen sehen wir nicht. Wir hören sie nur, wenn wir das Radio einschalten. Aber hier sehen wir Radiowellen. Wir werfen also einen Blick in die unsichtbare Welt, die vorhanden ist, die Realität ist. Wem das ein bisschen spanisch vorkommt, etwas bekannter ist es mit dem Polarlicht. Sauerstoff können wir nicht sehen. Das Grüne, was ihr hier seht, ist Sauerstoff. Ganz im Gegensatz zu Elisa ist das natürlich technisch alles recht einfach erklärbar. Aber vielleicht hilft es uns zu verstehen, manchmal können wir tatsächlich Dinge sehen, die man nicht sehen kann. Und so ging es auch diesem Diener, der sieht plötzlich die Engel, die immer da sind, die aber eigentlich für uns unsichtbar sind. Und da wird deutlich, was macht Gott in dieser Situation? Gott lässt Elisa in dieser Situation nicht allein. Er kommt zur Hilfe. Seine Engel sind da. Und warum ist das so wichtig zu verstehen? Weil diese unsichtbare Realität so real ist, weil sie unseren Alltag bestimmt. Und weil es einen Unterschied macht, ob ich wie der Diener verzweifelt dastehe und nicht mehr weiter weiß, oder ob ich wie Elisa die ganze Realität kenne und sie in mein Denken und mein Handeln mit einbeziehe. Und das gilt ja nicht nur für Elisa, das gilt ja auch für uns heute. So manches Mal, wenn wir von Pech, von Zufall reden, da wäre es eigentlich angebracht zu fragen, ist das wirklich Zufall? Oder hat da unser himmlischer Vater die Finger im Spiel? Geht da etwas ab in der unsichtbaren Welt, was uns gar nicht bewusst ist? Paulus sagt, etwas frei übersetzt im Epheserbrief, wir kämpfen nicht mit sichtbaren Mächten, sondern gegen die unsichtbare Realität. Elisa war sich dieser Realität bewusst. Er hat das mit einkalkuliert, wenn er sagt, diejenigen, die uns beschützen, sind viel mehr als die paar Soldaten der Aramäer. Und auch wir sollen und müssen diese unsichtbare Realität uns bewusst machen. Das ist es, was den Unterschied macht, da wo menschliche Mittel nicht mehr weiterhelfen. Egal was das ist, was uns Angst macht, ob es Krankheit ist, finanzielle Sorgen, Beziehungsprobleme, was auch immer, wir wissen um einen Gott, der größer ist, der mehr kann. Auf unserer Seite sind viel mehr als die paar Aramäer, als die paar Probleme, die mich bedrücken. Diese Zuversicht haben wir, aber das Problem ist, dass es uns genauso geht wie dem Diener. Wir wissen das zwar, aber es ist uns nicht bewusst. Wir wissen das zwar theoretisch, aber es ist uns nicht bewusst in unserem Alltag. Das erscheint uns so abstrakt, so weit weg, dass wir das einfach in unserem Denken ausklammern. Wir bräuchten auch mal so einen Blick in diese unsichtbare Realität, damit wir die Dinge aus Gottes Perspektive sehen. Denn dieser Perspektivwechsel, der macht den Unterschied. Der verändert unsere Sichtweise der Dinge. Mit der Perspektive ist das ungefähr so wie mit diesem Löwen. Der war vor ein paar Jahren in der Zeitung, weil er seinen Tierpfleger gefressen hat. Und dem ins Gesicht zu gucken, macht dann schon ein bisschen Angst, nicht? Aber wenn ich sehe, dass dieser Löwe in einem Käfig sitzt, dann weiß ich, der kann mir gar nichts tun. Und dann kann ich ganz entspannt in den Zoo gehen. Wenn wir unsere Probleme aus Gottes Perspektive sehen, dann stehen da zwischen uns oder zwischen dem Elisa und den Aramäern plötzlich eine ganze Reihe Engel, die ihn beschützen. Und das gilt nicht nur für Elisa, das gilt auch für uns. Auch in unserem Leben will Gott eingreifen. Auch uns will er zur Hilfe kommen. So wie der Diener in diesem Bericht, so sind wir oft so überwältigt von unseren Problemen und vergessen, dass es da noch eine Realität gibt, die wir zwar nicht sehen können, die aber trotzdem sehr real da ist und Auswirkungen hat. Werfen wir noch kurz einen Blick auf Elisa, wie der mit dieser Situation umgegangen ist. Bisher haben wir ja immer auf den Diener geguckt. Ich hatte schon erwähnt, dass er diese unsichtbare Realität scheinbar in seinem Denken ganz normal eingeplant hat. Und da ist der Typ so entspannt, dass er noch genügend Humor hat, um den Soldaten einen Streich zu spielen. Ab Vers 18, als sie, das sind die Soldaten, zu ihm hinkamen, bat Elisa den Herrn und sprach, schlag doch diese Heiden mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen, das ist nicht der Weg, noch die Stadt. Folgt mir nach, ich will euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Eigentlich wollten die Soldaten ja gar nichts von Elisa. Den einzukassieren war ja nur Mittel zum Zweck. Sie wollten ja den König in Samaria haben. Und jetzt geht Elisa bei und macht mit den Soldaten genau das Gegenteil von dem, was er mit dem Diener gemacht hat. Der Diener konnte plötzlich beide, die sichtbare und die unsichtbare Realität sehen. Und die Soldaten können gar nichts mehr sehen. Die sind plötzlich blind. Und dann bringt er sie zum König. Die Ironie dabei, die ist ja gar nicht mehr zu übertreffen. Die GSG-9-Truppe der Aramäer muss blind 15 Kilometer von Dothan nach Samaria marschieren. Die Gegend da ist vergleichbar mit unseren Mittelgebirgen, aber wesentlich felsiger. Seid ihr schon mal mit verbundenen Augen in den Bergen wandern gewesen? Ich möchte nicht wissen, wie oft die Soldaten auf die Nase gefallen sind. Hilflos wie ein kleines Kind, das an der Hand geführt werden muss. Und das war der Stolz der Aramäer, die Armee der Aramäer. Und als sie wieder sehen können, sind sie mitten in Samaria eingekesselt, können nicht mal weglaufen in ihrer Angst. Das ist das Heer, vor dem der Diener Angst gehabt hat. Witzfiguren sind das, so wie sie hier dargestellt werden. Die Probleme sind da. Die Situation, die spiegelt so schön unsere Situation wider. Probleme sind real. Sowohl damals, die Soldaten, die gab es wirklich, und auch unsere Angst und unsere Sorgen sind berechtigt. Aber wenn wir uns die unsichtbare Realität, die Möglichkeiten, die unser Vater im Himmel hat, bewusst machen, dann werden diese Soldaten plötzlich zu Witzfiguren. Und dann werden unsere Probleme, egal wie groß sie sind, ganz machtlos im Vergleich zu der Macht und der Größe unseres Gottes. Dieser Bericht aus dem Leben des Elisa, der lädt uns ein, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Unsere Probleme im Licht der Größe Gottes zu beurteilen. Aber das ist so leicht gesagt. Das theoretische Wissen, das hilft uns hier nicht. In der Praxis geht es uns doch ganz oft so wie dem Diener. Der kannte auch die Berichte von Naeman und der schwimmenden Axt und all die anderen Wunder, die passiert sind. Und auch wir haben schon so viel mit Gott erlebt. Wir können von Gebetserhörungen berichten. Aber wenn dann das nächste Problem vor der Tür steht, dann halten wir ganz schnell die Luft an. Und bitte versteht das nicht falsch. Ich will das nicht irgendwie an Pranger stellen. Wir leben in dieser sichtbaren Welt. Das geht uns allen so. Und die wenigsten von uns sind solche geistlichen Supermänner wie der Elisa, der sofort an die feurigen Wagen gedacht hat. Aber was können wir tun, damit uns diese unsichtbare Realität mehr bewusst ist? Nun, damit uns eine Sache bewusst ist, muss sie ja in unserem Denken vorhanden sein. Womit füllen wir unsere Gedanken? Asaf schreibt dazu: Doch ich will mir die Taten des Herrn in Erinnerung rufen. Ja, ich will an seine Wunder aus längst vergangenen Zeiten denken. Ich sinne über all dein Wirken nach. Dein Handeln erfüllt meine Gedanken. Aber seien wir mal ehrlich, wir sind auch Weltmeister im Vergessen. Wir gehen so schnell zum Alltagsgeschehen über, verfallen wieder in den Trott der alten Routine. Wenn dann eine ungewöhnliche Sache passiert, dann sagen wir scherzhaft, das muss ich mir rot im Kalender anstreichen. Aber warum nicht tatsächlich mal so ein Ereignis rot im Kalender anstreichen? Ich habe so ein paar Ereignisse, wo Gott in meinem Leben eingegriffen hat, wo ich gesagt habe, die will ich nie vergessen. Und die stehen wie ein Geburtstag, wie ein persönlicher Feiertag in meinem Kalender. Und das ist keine neue Idee. Das Problem mit dem Vergessen, das ist schon so alt, dass das ganze Alte Testament voll davon ist. Und die haben das damals auch schon so gemacht. Immer da, wo sie Gottes Eingreifen erlebt haben, da haben sie einen Steinhaufen gemacht, also eine Art Denkmal. Oder sie haben einen Feiertag eingerichtet, sodass jedes Jahr wieder dran gedacht wurde, was Gott gemacht hat. Und sie haben davon weitererzählt. Mit dem Ziel, dass auch andere motiviert sind, sich auf Gott zu verlassen. Noch einmal Asaf von eben, der schreibt in einem anderen Psalm: Was wir gehört und erfahren haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von den großartigen Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und von den Wundern, die er vollbracht hat. Und dann Vers 7, das macht er, damit sie alle ihr Vertrauen auf Gott setzen und seine großen Taten nicht vergessen. Klingt banal, ist aber sehr wirksam. Einander davon zu erzählen, einander daran zu erinnern, wie wir Gottes Eingreifen erlebt haben. Das ermutigt so sehr, wenn ich in einer Krise stecke und da kommt jemand und sagt, weißt du noch vor 4 Wochen, wie wir gebetet haben und was dann passiert ist? Ich war vor einiger Zeit in einer Gemeinde, die hatten das im Gottesdienst so, dass in jedem Gottesdienst war eine Zeit reserviert, damit die Gemeinde erzählen konnte, was sie in der letzten Woche mit Gott erlebt hat. Sie haben einander daran Anteil haben lassen, wie Gott in ihrem Leben eingegriffen hat. Und es war faszinierend, was da alles erzählt wurde. Und das bringt mich zu dem anderen Aspekt. Wenn wir uns damit beschäftigen, was für Gebetserhörung wir schon erlebt haben, was für Wunder Gott in unserem Leben getan hat, dann erleben wir diesen Perspektivwechsel. Dann kommt das automatisch, dass wir uns bewusst machen, wer Gott ist, dass wir ihn bestaunen, dass wir ihn anbeten. Vielleicht fragt ihr jetzt, was hat das mit Elisa zu tun? Ich hatte am Anfang von dieser Perspektive gesprochen, die der Diener hatte und die Elisa hatte. Und wenn wir unseren Blick auf Gott richten, dann findet dieser Perspektivwechsel bei uns statt. Dann denken wir darüber nach, wie wunderbar der unsichtbare Gott ist. Dann geht es uns so wie dem Diener, als ihm der Blick für die unsichtbare Welt geöffnet wurde. Da hat er Gottes Möglichkeiten vor Augen. Und auch wir sehen dann, dass unsere Probleme, so groß sie sind und so real sie sind, dass wir sie aber in Relation zu der Größe Gottes sehen müssen. Und dann können wir mit Elisa sagen, fürchte dich nicht, denn die, die bei uns sind, sind zahlreicher als die, die bei den Aramäern sind. Lass uns das zu einer Gewohnheit machen, dass wir uns gegenseitig davon erzählen, was Gott Großes in unserem Leben tut. Lasst uns nicht aufhören, gerade in schweren Zeiten, gerade da, wo uns Not bedrückt, gemeinsam Gott zu loben und dadurch unseren Blick gerade zu rücken. Dadurch zu sehen, die Größe, die Allmacht Gottes, die unser Leben bestimmt. Dieser allmächtige Gott, der ist doch gleichzeitig der liebende Vater, der für uns sorgt. Das ist kein Gott, der weit weg ist und der sich um große Dinge kümmert, sondern er ist unser liebender Vater, der für uns Zeit hat. Ich hatte vorher schon mal dieses Lied zitiert, Gott lässt uns mit sowas nicht allein. Und das trifft den Nagel auf den Kopf. Dieser Bericht, der will uns ermutigen. Gott ist da, seine Hilfe ist real, auch wenn wir sie nicht sehen oder wenn wir ihn nicht sehen. Und dieser Bericht, der will uns einladen, uns diese unsichtbare Realität bewusst zu machen, damit auch wir das vor Augen haben. Gottes unsichtbare Engel sind bei mir. Gottes Wagen, Gottes Pferde, sie beschützen mich. Sie sind unsichtbar und doch tatsächlich hier. Gott kämpft selbst an meiner Seite, lässt mich nie im Stich. Egal welches aramäische Heer, egal welche Probleme dich gerade bedrücken, Gott lässt uns mit sowas nicht allein. Amen.